Hallo und willkommen nochmal bei Habsehn FM, dein neuer Podcast für eine neue linke Politik. Mein Name ist Steve Hatze, mit mir ist Franzi. Hallo Franzi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut, danke Steve.
Und unser Gast, da wird mir warm ums Herz, weil unsere allererste Folge war mit Marco Bülow. Es ging damals zur SPD, damals 2018 war Marco noch MDB von der SPD im Bundestag. Da ist er dann direkt ausgetreten, also nach unserem Interview. Und jetzt ist er gerade in eine neue Partei. Nach fast 2 Jahren Fraktions- und Parteilosigkeit, also fraktionslos ist er immer noch, aber parteilos nicht, weil er ist eingetreten in die Partei. Hallo Marco.
Hallo Steve, schön dich wieder zu sehen.
Fühlst du dich irgendwie lustiger?
Nein, aber das Lustige ist ja eher, dass ich manchmal auch im Bundestag lachen muss, nur ich befürchte, dass es meistens nicht ernst gemeint ist, diese Witze, die da kommen, weil Politik wird teilweise hier sehr absurd. Und da denke ich, dann gehe ich mal zu der richtigen Satirepartei, wenn die anderen das so schon so schlecht machen.
Ja, Nein. Der Nico Semsrott hat es sehr gut zusammengefasst. Wenn Politiker nur noch Satire machen, müssen wir Satiriker wohl Politik machen. Also wir wollen auf jeden Fall heute zum politischen Auftrag oder zum politischen Potenzial von Satire und die Partei vielleicht auch sprechen, aber auch zu dir, dein politischer Laufbahn, wo es hin will und wo gibt es tatsächlich noch Hoffnung, weil ich glaube, viele Links, die blicken noch jetzt verzweifelt herum und ist die Partei eine Lösung? Das finde ich auf jeden Fall eine sehr gut gemeinte Frage. Wir werden gleich mittendrin noch eine super Werbeaktion für alle, die politisch tätig werden wollen, aber vielleicht ein bisschen Input brauchen. Es geht um Jacobin Magazine, also Ines, die oft bei uns mit dabei ist bei Habsehn, die ist da natürlich die Chefredakteurin da. Franzi hat gleich für euch ein tolles Angebot da von Jacobin. Aber erstmal legen wir los mit den ernsthaften Fragen. Franzi, willst du beginnen?
Ja, ich meine, wir haben, also so ist das eine Frage, die ist ja ganz häufig jetzt so, dachte erst, es ist ein Witz, aber es scheint ernst gemeint zu sein in der Presse. Marco, Satire, ist es eigentlich dein Ernst?
Ja, also es ist mein Ernst, dass ich das als Stilmittel wichtig und gut finde. Aber ich werde selber kein Satiriker werden und ich werde auch keinen Satirepreis gewinnen. Was nicht heißt, dass ich keinen Humor habe. Das wird aber gerne verwechselt. Und es wird auch verwechselt, was Satire und was Spaß ist. Einer, der in den Dortmunder Stadtrat gekommen ist, der hat das schön zusammengefasst. Er hat gesagt, Satire ist kein Klamauk. Man darf ruhig lachen, aber manchmal muss es richtig wehtun. Und mit dieser Satire, die der Gesellschaft, der Politik den Spiegel vorhält, der Profipolitik den Spiegel vorhält und auch in die Wunde bohrt und spöttisch ist und manchmal auch gemein ist, ich glaube, dass wir das brauchen und dass wir damit auch wieder Menschen erreichen. Und das ist genau das, was die Partei macht. Und richtige Satire ist auch häufig politisch. Also man denkt nur zum Beispiel die ganzen TV-Formate, die den Anteil von wirklich ernsthafter Politik, von wirklich starken Argumenten, die findet man meistens in Satire-Sendungen im Fernsehen oder natürlich bei Dokus irgendwo versteckt um 23 Uhr noch was. Das sollte vielleicht ein paar Leuten zu denken geben.
Also, wenn ihr auch Fragen an Marco habt, ihr könnt sie überall, wo ihr uns seht, ob es bei Facebook, YouTube und ihr live dabei seid, da könnt ihr direkt in die Kommentare schreiben. Wir versuchen, die alle noch zu überblicken. Da gibt's schon viele herzlich willkommen und so weiter, zum Beispiel aus dem Ortsverband Neuss, Marco. Also, wenn ihr Fragen habt an Marco, an uns, dann schreibt sie einfach rein in die Kommentare. Wir wollen aber jetzt, bevor wir zu Satire und alles kommen, Marco, ganz, ganz blöde, also wieso bist du jetzt zur Partei übergetreten? Du warst schon überall ausgetreten, aber warum bist du jetzt da eingetreten? Also ich sehe das auch, ich gucke gerne solche Comedy-Sendungen mit coolen politischen Inhalten, aber eine Partei sich anzuschließen, das ist schon viel mehr. Warum war dir das wichtig?
Ja, das war natürlich ein Weg, ne? Also ich habe das nicht sofort gemacht. Als ich vor 2 Jahren aus der SPD ausgetreten bin, dachte ich auch, das war's mit der Profipolitik. Ich habe meine Basis befragt, ich habe eine Vollversammlung gemacht, ich habe gefragt, soll ich im Bundestag bleiben? Die ganz klare Mehrheit gesagt, ja, du bist trotzdem unser Abgeordneter, du hast hier einen Auftrag, du bist für den Wahlkreis gewählt, du bist direkt gewählt, Aber trotzdem war mir klar, okay, das sind jetzt noch gut 2 Jahre, 3 Jahre und dann war es das mit der Profipolitik. Ich habe aber gemerkt und ich habe auch nochmal einen anderen Blick auf Politik in den 2 Jahren bekommen, dass es unglaublich viele gibt, die was verändern wollen, unglaublich viele Engagierte gibt, die aber eine absolute Distanz zu den bestehenden herkömmlichen Parteien im Bundestag aufgebaut haben, die mit denen nichts zu tun haben wollen. Weil auf einmal kriege ich super viele Anfragen. Es gibt starke Zusammenarbeit, zum Beispiel mit der Klimabewegung, mit einzelnen Gruppen aus dem sozialen Bereich und so weiter, mit denen man auf einmal gut zusammenarbeiten kann. Das ging aus innerhalb der SPD nicht mehr. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass es auf einmal so eine Distanz gibt und dass die Menschen aber nach was suchen. Ich habe dann selber praktisch nach was gesucht. Es gab auch Ansätze, vielleicht eine neue Partei zu gründen und so weiter. Ja, und dann bin ich schon immer aufmerksamer auf die Partei geworden. Ich habe Martin Sonneborn kennengelernt, also direkt kennengelernt und eben nicht nur mit dem. Und ich finde das richtig gut, was Sonneborn und Semsrott in Europa machen. Und da kommen wir sehr stark zusammen. Dieses Zeigen auf die Profitlobbyisten, was eigentlich passiert, wie die Strukturen sind, wie verrottet diese Strukturen sind, wie klar sie ausgerichtet sind, dass einige Konzerne bevorteilt werden, dass Politik für wenige gemacht wird und nicht für die vielen gemacht wird. All das macht sozusagen auch die Partei und machen sozusagen die Protagonisten dieser Partei. Und da war ich ganz eng dabei. Und irgendwann ist es immer mehr geworden an Zusammenarbeit. Und dann dachte ich, okay, jetzt das ist ein Experiment, aber geh diesen Schritt, weil ich weitermachen will, weil ich weiter Politik gestalten will. Und dafür brauche ich Verbündete, weil ich bin auch immer an meine Grenzen gestoßen. Ich habe mit Gewerkschaftern gute Verhältnisse, mit Sozialverbänden. In Dortmund rede ich gerne mit denen und wir nicht nur in Dortmund, aber in meinem Wahlkreis. Aber sie sagen immer, ja, aber alleine kannst du nichts bewirken. Ist ja toll, was du machst, ist gut, was du machst, aber alleine kannst du nichts bewirken. Und das war letztendlich dann auch ein Grund, das zu machen. Und mir war klar, in einer anderen Partei, mit die alle diese ähnliche Struktur, konservative Struktur haben, die ich schon kenne, wird es nicht funktionieren. Wir müssen was aufbrechen. Wir brauchen neue Strukturen. Und die Partei ist da sehr offen und agiert auch ganz anders.
Bevor wir gleich drauf kommen, wie du jetzt weiterarbeiten willst, wie du im Bundestag agieren willst und so weiter und so fort. Du hast gesagt, es ist ein Experiment und jetzt aus der Perspektive, dass du jetzt eigentlich im Bundestag bist, machen sich ja so 2 Dinge auf. Auf der einen Seite hast du eigentlich gedacht, Profipolitik ist vorbei. Insofern hattest du nichts zu verlieren. Auf der anderen Seite, du trittst einer Partei bei, die bislang noch nicht so wahnsinnig hohe Zustimmungswerte hat, aber eben rasant wächst. Aber du trittst eben auch einer Partei bei, über die viel diskutiert wird, wo viele Menschen fragen, okay, ist das jetzt, darf man so Politik machen oder gefährdet das den ganzen Politikbetrieb? Ist das die Revolution, die alles zerstören wird? Vielleicht berichtest du nochmal von diesem Experiment. Also hast du gehadert auf dem Weg oder war es ein rein stringenter Weg hin zum Eintritt? Was sind vor allen Dingen auch Risiken und Risiken, die du für dich selbst gesehen hast, wo du dachtest, oh je, ob ich den Sprung ins Haifischbecken jetzt wage, weiß ich noch nicht.
Ja, ein paar Sachen hast du selber natürlich benannt. Also natürlich, es gibt nie so einen geraden Weg. Wie gesagt, ich wusste ja gar nicht, dass mich das dahin führt, als ich ausgetreten bin. Und natürlich habe ich mir auch die anderen Parteien angeschaut und habe ja auch Kontakte zu guten Leuten in anderen Parteien. Die möchte ich auch beibehalten. Ich war aber schon immer einer, der über den Parteitellerrand hinweggeschaut hat. Ich bin da ein Kind von Hermann Scheer, wem das noch was sagt. Das war so der Solarpapst hier, der hat die erneuerbaren Energien gefördert. Das Erneuerbare Energiengesetz ist sein Kind. Der hat dafür gesorgt, dass wir in der Klimapolitik vor 20 Jahren und Umweltpolitik anders gedacht haben und vorangehen mussten. Und der hat immer über die Parteigrenzen hinweg. Der war in der SPD, der war für die SPD im Bundestag, aber der hat über die Parteigrenzen hinweg gedacht. Und so habe ich das auch schon immer getan. Ich hatte schon immer nicht diese Berührungsängste. Ich habe auch mit Leuten von den Piraten zusammengearbeitet, Ich fand das mal sehr spannend. Die Piraten waren da auch anders. Die haben andere Fehler gemacht, aber die waren da auch anders. Die haben mich eingeladen als Redner auf einer Demo. Das würde eine andere Partei nie machen. Sondern da ist man immer eher Gegner und man meidet sich eher. Hier versteht man sich auf dem Flur vielleicht, aber sozusagen in öffentlichen Reden bloß nicht die anderen einladen, denen keine Bühne geben und eher mal dagegen reden, obwohl man sie vielleicht ja doch irgendwie mag. Und das hat mich schon immer echt angekotzt. Und das ist bei den Piraten anders gewesen, das ist bei der Partei ganz anders. Deswegen, es gibt keinen stringenten Weg, aber doch irgendwie habe ich gemerkt, dass doch die Schnittmenge größer ist, als man denkt, dass es da coole Leute gibt, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mich von der eigentlichen Struktur weit entfernt habe, weil ich sie nicht mehr trage, weil ich sie eigentlich bekämpfe. Und ich habe auch gemerkt, dass leider die herkömmlichen Parteien, und übrigens auch die AfD, die so tut, sie wäre so eine tolle Alternative, also jetzt von den Strukturen und von allem, sie genauso strukturkonservativ, alle wie sie da sind. Und das bricht zusammen, dass wir, ich spreche da immer von diesem Gramsci-Zitat, ne, sozusagen, wir sind in einem Interregnum, das Alte bricht zusammen und das Neue ist noch nicht geboren. Und vielleicht ist die Partei eine Möglichkeit, dieses Neue zu gebären, wo am Ende neue Parteien, andere Formen sprechen, vielleicht auch nicht mehr Parteien, so wie wir sie jetzt kennen, sondern anderen Stils sind. Und ich glaube, das war schon, im Endeffekt war das vielleicht schon immer mein Auftrag, da sozusagen Alternativen zu bieten, vor allen Dingen, weil natürlich das auch ganz, ganz anders ausgehen kann. Und das zeigen ja viele rechte Bewegungen, Parteien, Straßenaktionen, wo Leute gesammelt werden, die was ganz Übles wollen. Und bin ich froh, dass es die Partei gibt, um vielleicht Leute abzuholen, dem von der anderen Seite was entgegenzusetzen. Und deswegen finde ich das richtig. Aber natürlich gibt es, gibt immer Nebenwirkungen und Risiken. Das ist nicht die Riesenpartei, die jetzt sicher über 5% kommt, ne? Das ist klar, ne? Deswegen finde ich auch mal interessant, wenn es so Vorwürfe gibt. Also wenn es mir ums Mandat ging, dann wäre ich in der SPD geblieben, hätte schön die Klappe gehalten. Meine Basis stand immer hinter mir, die hätte mich auch wieder aufgestellt und ich hätte in meinem Wahlkreis große Chancen gehabt, den Wahlkreis wieder zu gewinnen. Oder ich wäre in eine Partei gegangen, die mir dann schön einen Listenplatz versprochen hätte und wäre dann auch eingezogen. Nee, ich gehe den schweren Weg. Aber irgendwie bin ich das irgendwie vielleicht immer so ein bisschen. Und von daher gibt es schon auch eine Historie. Aber natürlich gibt es Nebenwirkungen, Risiken. Aber irgendwie wäre es ja auch langweilig, wenn nicht.
Dann gehen wir auf das ganz Schnöde. Also Aufstellung, gibt's Landeslisten bei der Partei? Darfst du nur um ein Direktmandat kämpfen? Weil ich glaube, das ist aus dem Stegreif natürlich... Das wäre schon relativ optimistisch. Hättest du Chancen, tatsächlich in den Bundestag zu kommen? Willst du nochmal kandidieren? Und nochmal, also ich muss ein bisschen nachbohren, weil also im Bundestag, da warst du eine wirklich starke Stimme gegen Lobbyismus und gekaufte Politik. Also sehr viel näher zu den Linken, wie ich finde. Und aber auch für Umwelt und Klimaschutz oder wie du oft sagst, Menschenschutz. Und das sind zwei Parteien, die auf jeden Fall den Anspruch erheben, basisdemokratischer zu sein, mehr Nähe an den Menschen da zu vertreten. Aber da hast du dann dein Schicksal nicht gesehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, die beiden hätten dich gut aufgenommen und du wärst so programmatisch nicht so verloren auf verlorenen Posten wie bei der SPD am Ende, wo es wirklich die Kluft war, natürlich so groß inhaltlich.
Ja, fangen wir vielleicht mit der Partei und den Aufstellungen an und kommen vielleicht nochmal zu den anderen.
Okay.
Also natürlich, erstmal, das ist ja, läuft übrigens immer schief. Ich finde es immer so interessant. Olaf Scholz war Kanzlerkandidat, als die beiden Vorsitzenden das erklärt haben. Nee, Olaf Scholz ist Kanzlerkandidat, wenn die Partei, die SPD, auf dem Parteitag ihn aufstellt. Aber das wird immer anders gesehen und übrigens auch von den Kandidaten alleine. Also ich bin kein Kandidat. Wenn die Partei in Dortmund mich aufstellt, dann bin ich der Kandidat der Partei in Dortmund. Und wenn dann ein Landesparteitag mich aufstellt, auf die Liste setzt, dann bin ich sozusagen auch der Kandidat in NRW, vorher nicht. Was ich bin, ist sozusagen im Augenblick Abgeordneter. Und was ich erklärt habe schon vor vielen Wochen ist, dass ich mich darum bewerbe, Kandidat zu werden. Da war ich noch nicht in der Partei und habe gesagt, ich bewerbe mich bei der Bevölkerung. Das bleibt auch bestehen. Ich bewerbe mich bei der Bevölkerung. Das heißt, ich mache es nicht nur alleine von der Partei abhängig, sondern von der Unterstützung in der Bevölkerung, weil ich möchte auf Augenhöhe antreten und ich möchte den Wahlkreis gewinnen. Und das ist, glaube ich, schon mal was Außergewöhnliches. Das werden jetzt sozusagen mal viele Kandidatinnen und Kandidaten der Partei woanders jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie den Wahlkreis gewinnen wollen. Es werden auch viele von den Linken und von anderen nicht sagen, dass sie den Wahlkreis gewinnen wollen. Aber ich möchte den gewinnen und deswegen sozusagen suche ich die Unterstützung der Bevölkerung, bewerbe mich bei denen. Und wenn die da ist und die Partei mich aufstellt, dann wird aus der Bewerbung eine Kandidatur. Da bin ich aber zuversichtlich, weil auch die Unterstützung in den ersten Wochen schon gut gelaufen ist. Und ich habe auch noch keinen gehört, da wird es natürlich welche geben, die gesagt haben, oh nee, jetzt ziehe ich das zurück, der ist jetzt in die Partei gegangen, dann ziehe ich das zurück. Die wird es wahrscheinlich auch geben, aber bis jetzt hat sich keiner gemeldet. Eher viel Rückendeckung, dass das Richtige war. Einige sind erstaunt, überrascht, baff, aber irgendwie ist das ja auch spannend. Das dazu. Zu den anderen Parteien, ja, schwierig und sehr unterschiedlich. Fangen wir mal mit den Grünen an. Ich habe lange für Rot-Rot-Grün gekämpft. Ich war in vielen Gesprächsrunden, die sowas versucht haben vorzubereiten. Eine Möglichkeit auszutesten, wo sind die Überschneidungen, wie kann man zusammenarbeiten. Ich habe ja gesagt, ich habe immer versucht, über die Parteigrenzen hinweg zu arbeiten. Ich habe immer gute Kontakte gehabt zu Grünen und zu Linken. Aber ich habe gemerkt, dass das nicht gewollt ist, dass das sogar heftigst bekämpft worden ist, vor allen Dingen in der SPD und bei den Grünen. Die SPD-Spitze, die Grünen-Spitze würde niemals so eine Koalition eingehen. Selbst wenn sie zusammen 60% hätten, die würden diese Koalition niemals eingehen. Das hat sich stark so entwickelt, es war aber schon immer sehr, sehr kritisch. Und Olaf Scholz ist der Letzte, der so eine Konstellation machen würde. Der würde eher alle anderen möglichen Konstellationen nehmen, aber mit Rot-Rot-Grün wird er nie zusammengehen. Gespielt wird das immer nur vor der Wahl, um ein paar Leute noch abzugreifen, die diese Hoffnung haben, dass es dieses Bündnis gibt, um ein paar linke Stimmen zu kriegen, die sonst vielleicht ins Nirvana gehen würden oder nicht wählen würden. Aber wirklich ernsthaft wird es nicht betrieben, im Gegenteil, es wird bekämpft. Bei den Linken gibt es welche, die würden das machen, aber auch da gibt es einen Widerstand. Aber es ist auch egal, weil die Linken entscheiden es nicht, entscheiden irgendwie sozusagen die anderen. Es wird eher einen Unterbietungswettbewerb geben zwischen zwischen SPD und Grün, wer denn darf mit den Union eine Koalition machen. Die SPD würde es wieder tun, wenn sie denn könnte. Und die Grünen wollen gerne die SPD ablösen. Das ist der Fall, den wir nach der nächsten Bundestags haben werden. Und das hat mich dazu geführt, dass ich sozusagen mit diesen Parteien, ehrlich gesagt, nichts mehr zu tun haben möchte, weil ich möchte keine Koalition mehr mit der Union. Die Union macht sozusagen dieses Land arm, und zwar die Menschen arm in diesem Land. Die sorgt dafür, dass die Klimakatastrophe kommen wird, dass Deutschland nichts dagegen unternehmen wird. Wir sind eins der reichsten Länder der Welt und wir haben eine unglaubliche Armutsquote und unglaubliche Ungleichheit in diesem Land. Und dafür hat die Große Koalition gesorgt, dass das so ist. Und die SPD hat es nicht verhindert. Sie hat mitgemacht. Mit dieser Union darf es keine Koalition mehr geben. Deswegen scheiden die sowieso aus. Die Linke ist attraktiver. Es gibt viel mehr Überschneidungen. Aber sie lebt in der Struktur, die ich nicht mag. Eine Struktur, die ich glaube, die nicht zeitgemäß ist, die rückwärtsgewandt ist. Und es gibt viele Kämpfe um Positionen, um Halbsätze, um ein bisschen andere Ansichten. Und das kenne ich schon, das brauche ich nicht. Es gibt viele gute Leute da, gar keine Frage. Aber ich wollte mich so einer Struktur nicht wieder reinbegeben. Und ich will auch noch mal was sagen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, auch für alle anderen. Wenn man jemand ist, der ökologisches Denken hat, wenn man jemand ist, der ein soziales Denken hat, dann muss das ja über den anderen Sachen stehen. Und das stand bei mir immer über den anderen Sachen. Deswegen bin ich auch aus der Partei ausgetreten, weil es für mich keine Religion ist oder ein Glaube ist, sondern es ist sozusagen eine Partei, ein Vehikel, natürlich mit Tradition und mit allem. Aber letztendlich stehen meine Ideale drüber. Das heißt, ich bin über jeden Menschen froh, wenn er ökologisches Gewissen hat, wenn er ein soziales Gewissen hat, wenn er gegen Lobbyismus ankämpft, egal in welcher Partei er aktiv ist. Das heißt, ich war über die froh in der Union, die sozusagen mit mir dann noch für Klimaschutz gekämpft hat, wie der Josef Göppel aus der CSU. Ich bin über die letzten Liberalen in der FDP froh, die vielleicht noch ein bisschen wirklich liberales Gewissen haben. Ich bin über die froh, die Sozialpolitik machen, egal in welcher Partei, wenn sie das glaubhaft vertreten. Deswegen müssten doch auch vielleicht die anderen froh sein, wenn sie denn wirklich Ideale haben, dass jemand wie ich zur Partei geht und sozusagen auch da diese Positionen einbringt. Oder sie haben diese Ideale nicht und es geht ihnen um reine Machtpolitik, um reine Geschichten, wie man sozusagen die anderen an die Wand fährt, wie man andere schlecht macht. Und das ist genau das, was ich hasse an dieser Politik. Diese vorgeschobene, ach, wir sind so sozial, ach, wir sind so ökologisch. Aber wenn es drauf ankommt, ist die Macht wichtiger und dann werden die Sachen mal schnell abserviert.
Ich sehe im Chat, so in den Fragen, die kommen, die werden wir im Verlauf dann noch weiter einbinden. Eigentlich richtet sich das Interesse vor allen Dingen darauf, dass wir auf den Bundestag zoomen, auf deine zukünftige Rolle dort, falls du wieder in den Bundestag einziehst, auf Namen und Fakten, wer in welcher Partei jetzt wie schlimm, wie gut und so weiter ist. Und dahin kommen wir. Aber eine letzte Sache zu deinem Direktmandat, das du jetzt ja erklärterweise erkämpfen willst. Du sagst das jetzt einfach so, aber faktisch ist es ja nicht so wahnsinnig üblich, dass jemand, der jetzt nicht Mitglied einer der wahnsinnig großen Parteien ist, dass der einfach mal so eben sozusagen einzieht in den Bundestag. Das wäre ja schon ein relativ neues Szenario, um nicht zu sagen ein völlig neues Szenario. Wie also willst du das schaffen? Was ist deine Strategie? Machst du was völlig anders im Wahlkampf? Wie rechnest du deine Chancen aus, dass das klappt? Ist das jetzt so ein boldes Statement, wo du dann in 2 Wochen sagen kannst, ich hab's versucht, Leute? Oder was ist die Strategie, die dich in den Wahnsinn da treibt?
Also erstmal finde ich, das ist aber rein Ego und persönlich, finde ich es gut, dass meine Spannung bis zum letzten Tag aufrechterhalten wird in diesem Bundestag. Das heißt, ich kenne das ja, wenn man weiß, dass man aufhört oder dass man keine Chance mehr hat oder sonst was, dann gibt es so einen langsamen Tod.
Du kommst noch nicht im Pyjama jetzt, nee, die genau, nächsten Monate.
Und ich lasse auch nicht auslaufen, sondern es gibt eine hohe Spannung bis zum letzten Tag, ne, bis ich weiß, ob ich da reinkomme oder nicht. Du hast schon recht, das wäre völlig ungewöhnlich sogar, wenn man es wirklich genau nimmt, weil eigentlich gewinnen nur große Parteien einen Wahlkreis. Es war fast immer nur eine Sache zwischen Union und SPD. Dann gab es ein paar Ausnahmen, erst PDS und Linke in ganz wenigen Wahlkreisen, wo das möglich ist. Und dann kam Ströbele noch hinzu, auch mit einer völligen Ausnahmeposition. Es mag jetzt ein paar Grüne geben, die eine zusätzliche Chance haben, aber eigentlich ist es sozusagen relativ wenigen vorbehalten. Und eine kleine Partei oder das, was ich ja zwischendurch vorhatte, dass ich alleine antrete, haben das eigentlich noch nie geschafft. Es hat im Bundestag noch nie ein Parteiloser geschafft und von einer ganz kleinen oder kleineren Partei auch noch nie jemand. Wie gesagt, mit den Ausnahmen, die ich gerade benannt habe, aber kann man ja nicht mehr von kleinen Parteien sprechen. Vor allen Dingen dann in diesen Bereichen nicht. Das heißt, es wäre schon, also auch das ist schon ein Experiment. Ich weiß gar nicht, wie meine Chancen sind. Ich habe ziemlich viel Prozente Erststimmen vor der Zweitstimmen gehabt. Ich gehe mal davon aus, dass also Leute mich wählen, auch wenn sie die SPD nicht gewählt haben, die dann auch vielleicht mir beim nächsten Mal treu sind, mich zu wählen. Aber es gibt natürlich auch viel Austausch in der Stadt. Ich glaube, dass ich da schon ziemlich bekannt bin. Ich glaube, dass ich auch geschätzt werde, gerade weil ich vielleicht eben nicht so bin wie der typische Politiker und ein paar Sachen anspreche, die die Menschen wichtig finden. Aber es wäre totale Einbildung zu sagen, ja, die werden mich schon wählen irgendwie, ne? Weil ich habe das immer direkt gewonnen und dann werde ich beim nächsten Mal auch direkt wählen. Das ist eine Anmaßung. Ich glaube eher, dass es spannend wird. Aber ich glaube, dass ich eine Chance habe. Der Grüne hat eine Chance in Dortmund, der ist schon lange im Bundestag. Markus Kurz ist ein guter Mann, der übrigens Sozialpolitik macht als Grüner, den kenne ich schon länger. Die CDU hat eine große Chance in Dortmund. Die sind eigentlich sogar fast Favorit. Es gab so Umfragen in Dortmund. Die SPD ist sehr abgeschifft in letzter Zeit. Und bei der Kommunalwahl konnten sie sich noch gerade retten, aber auch schon mit ganz schlechtem Ergebnis. Und bundesweit gibt es die Umfragen eher, dass die CDU vorne ist. Aber natürlich der SPD-Kandidat, mein Nachfolger, wird auch eine Chance haben. Und dann vielleicht ich. Also vielleicht wird es ein Vierkampf und man kann einen Wahlkreis mit 27% gewinnen. Es ist alles möglich. Ich finde, es macht es halt so spannend. Und ich glaube, es muss halt mal auch das muss aufgebrochen werden. Jetzt gar nicht nur, damit ich wieder in den Bundestag bin oder so weiter. Wir erleben das ja schon, dass Oberbürgermeisterinnen, Oberbürgermeister gewählt werden, die parteilos sind.
Marco, was ist denn jetzt dann deine Strategie? Machst du irgendwas ganz anders als zuvor im Wahlkampf? Wirst du an jeder Tür klingeln? Gibt es einfach besonders gute Wahlgeschenke? Lässt du dich doch noch von einem fossilen Konzern kaufen? Oder versuchst du irgendwie Community Organizing zu etablieren? Hast du irgendwas, was dein verrückter Traum ist für diesen Wahlkampf, wo du glaubst, okay, da liegt noch Potenzial, das doch mal anders zu machen?
Ja, anders muss man es auf jeden Fall machen. Nicht den traditionellen Wahlkampf, das ist klar. Corona wird aber auch vieles diktieren. Ich glaube nämlich nicht, dass das so schnell zu Ende ist. Das merken wir auch jetzt schon, weil eigentlich würde ich ja schon gerne loslegen. Konzerne auf gar keinen Fall. Das ist natürlich ein weiterer Punkt. Geld ist schwierig, ne? Vorher hat man sozusagen eine Menge von der Partei und was man auch in die Partei eingezahlt hat, bekommen und so weiter und konnte einen guten Wahlkampf machen. Die Plakate bundesweit wurden erstellt. Das muss man ja alles selber machen. Das heißt, und ich nehme keine Konzernspenden. Ich bin da ganz rigide. Da bin ich ja immer gegen angegangen. Also es wird nur Kleinspenden geben. Da wird man jetzt nicht die Riesensache machen können. Das heißt, man muss kreativ sein vor allen Dingen. Ne? Ich brauche vor allen Dingen Leute, die mich unterstützen, die kreativ sind. Da muss man halt einiges erstellen. Das wird vielleicht auch ein Guerilla-Wahlkampf sein, also mit ganz anderen Mitteln. Ja, zur Tür gehen und so, dieses direkte Gespräch, wenn das denn möglich ist, das muss es auf jeden Fall geben, klar. Aber das wird schon eher eine andere Mischung sein. Ist aber auch vielleicht ein Vorteil, weil ich glaube, diesen traditionellen Wahlkampf, den die meisten Parteien doch führen, da haben die Leute auch keinen Bock mehr zu. Und diese Stände, wo sich die Leute hinter den Ständen verstecken, das wird es nicht geben. Sondern man muss anders auf sich aufmerksam machen.
So, was ist dann eigentlich die Perspektive für die Partei? Na, weil wir sehen es jetzt weltweit, also in anderen Ländern, wo vielleicht die neoliberale Politik viel mehr die Gesellschaft und die Wirtschaft zerstört haben. Ukraine hat einen Komiker als Präsident gewählt. Italien, na, mit so Nullwachstum seit so vielen Jahren. Beppe Grillo, Cinque Stelle, mit Waffenkulotag, die waren extrem erfolgreich. Die kommen dann oft auch an ihren Grenzen, als sie plötzlich sich an einer Regierung beteiligen sollten. Aber man sieht, da ist eigentlich langfristig bei der Fortsetzung einer neoliberalen Welt, wo eigentlich man sonst nie eine Wahl hat, dann plötzlich so eine Antipartei, die gegenüber Parteien an sich, die gegen diese Bürokratisierung, diese Entmachtung, die Parteien vertreten, für immer mehr Menschen dann tatsächlich sehr attraktiv ist. Aber wo will man eigentlich hin? Weil ich merke, also die Partei fing wirklich nur als, oh, wir machen ein paar lustige Witze. Und mittlerweile wird immer ernsthafter. Der Martin Sonneborn am Anfang im EU-Parlament, ach, abwechselnd stimme ich mit Ja und dann mit Nein ab. Mittlerweile wählt er konsequent mit den Linken und den Grünen. Und spendet an den kurdischen Roten Halbmond für Rojava und so weiter. Ist extrem engagiert, also gegen den Irren vom Bosporus, wie er sagt, also gegen die rechte Regierung von Erdogan. Und so weiter. Also irgendwie, da wird man doch langsam wieder in die politische Realität gezogen und kämpft eigentlich für das Richtige. Ist das jetzt ein so Realo-Fundi-Kampf? Weil ich merke, also da sind so manche, die wirklich, die wollen ein paar Witze. Dann gibt's so diese Crossover, weil an dieser Straßenlaterne könnten auch Nazis hängen, so ein sehr beliebtes Wahlplakat. Und dann gibt es so mittlerweile eigentlich ernsthafte, wie ich empfinde, linke Politik, die von der Partei vertreten wird. Aber wenn es wirklich darauf ankäme, würde man sich an der Koalition beteiligen? Will man überhaupt so ein Regierungsprogramm? Oder bleibt man nur so außen vor und, sag ich mal, so wirft mit Steinen oder Eiern?
Mhm. Ja, vielleicht wird es ja eine Mischung. Also ich glaube schon, dass die Partei jetzt nicht ihren Satire-Status aufgeben darf, gänzlich. Das geht nicht. Und das soll sie auch nicht. Soll spöttisch sein, soll bissig sein, soll den Spiegel vorhalten. gut wäre es sozusagen, wenn es dann wirklich klare Satire und politische Satire ist. Es werden natürlich auch immer mal ein paar Witze gemacht, die vielleicht dann doch flacher sind. Aber der Anspruch ist schon da, irgendwie sozusagen das wirklich satirisch zu machen. Und trotzdem kann man eben auch ernste Politik damit nach vorne bringen. Du hast ein paar Punkte schon genannt. Beim Thema Lobbyismus sehe ich das so. Der Kampf gegen rechts, ich glaube, das eint fast alle Leute in der Partei. So nach dem Motto, zur Not gibt uns dann doch lieber die Stimme, damit wir die im Rat sitzen und nicht noch einer von den Rechten mehr. Das ist auch sehr ernsthaft. Also die Antifa-Arbeit, habe ich das Gefühl, wird in immer mehr Kommunen von der Partei dominiert und nicht von den klassischen Gruppen. Also da sehe ich eine Menge ernsthaftes Potenzial und ich fände es gut und sehe das auch, dass es im sozialen Bereich und auch bei Klimafragen eben auch zunimmt. Ich denke, es kann eine Mischung sein. Ich würde nicht so gerne auf andere Länder schielen, aber du hast natürlich beschrieben, dass da einfach auch viel mehr möglich ist. Wenn, dann würde ich mir so ein Vorbild nehmen, der albanische Präsident kommt aus dem Kulturbereich. Der macht das aber jetzt sehr ernsthaft, sein Amt auszuüben. Und trotzdem hat er natürlich den Bezug zur Kultur und ganz andere Herangehensweisen an Politik als seine Vorgänger. Albanien kriegt nur fast hier keiner mit, finde ich aber zum Beispiel sehr spannend und sehr angenehm. Also ich glaube, es müsste eine Mischung sein. Ne? Also es müssen sozusagen auch die Themen sein. Was die Partei nicht machen wird, sie wird in keine Koalition gehen, wenn sie über 5% geht. Also erstens wird sie gar nicht in die Gefahr kommen, das zu tun, weil es wird sozusagen gar kein Regierungsbündnis geben. Also entweder gibt es Schwarz-Grün oder es gibt Schwarz-Rot. Oder die FDP wird noch irgendwie eingebaut, aber mit der Partei nicht. Also das heißt, man wählt auf jeden Fall eine Opposition. Und das ist, glaube ich, auch ihre Rolle. Die muss erstmal Opposition spielen. Sie muss sozusagen klar den Finger in die Wunde stecken. Sie muss Sachen aufbrechen. Aber was die Partei vielleicht bewirkt in diesem Interregnum, wenn ich das nenne, also in diesem Zwischenspiel, in diesen Krisenzeiten, um was Neues rauszubringen, da kann sie ein Beschleuniger sein, auch Zersetzer seines Alten, da traue ich der Partei ihm einiges zu. Und in Zukunft reden wir vielleicht dann über ganz andere Bündnisse, Konstellationen und auch neue Parteien.
Wenn wir über neue Konstellationen, Struktur aufbrechen und gleichzeitig gute Mischungen sprechen, dann fällt mir eigentlich nur eins ein. Also abgesehen davon, Marco, dass ich dir natürlich zuhöre, denke ich die ganze Zeit dann an Jacobin Magazin.
Das war krass.
Die Parlamentarierin. Ja, also ich versuche meinen Werbeblock von Woche zu Woche weiter kreativ aufzubauen. Ich hoffe, alle ZuhörerInnen wissen das dann entsprechend zu schätzen. Aber die politische Struktur ist nicht die einzige, die aufgebrochen werden muss. Die andere, die damit zusammenhängt, ist zum Beispiel die Medienstruktur. Auch die wird dominiert von großen Konzernen, die irgendwie vor allem für den Status quo Meinung machen und dementsprechend dann auch wieder Politik machen. Und ein Magazin, das das sehr, sehr, sehr anders macht, nämlich von links, ist das Jacobin-Magazin, mit dem wir sehr verbunden sind. Und weil sie mit uns auch genauso verbunden sind, könnt ihr uns unterstützen, indem ihr das Jacobin-Magazin überhalb 10.fm/Jacobin abonniert. Nicht nur unterstützt ihr uns dann, sondern ihr kriegt auch 10% Rabatt auf euer erstes Jahresprint-Abo. Insofern, alle, die noch kein Jacobin-Abo haben, sollten das direkt mal erledigen. Und ja, also ihr seht, macht es wie Marco, seid wie Marco. Oh, ja. Marco hat schon ein Jacobin-Magazin-Abo. Und für alle, die jetzt werden wollen wie Marco, halb10.fm/Jacobin 10% Rabatt und halb10.fm unterstützen. Was gäbe es Besseres? So, jetzt beende ich meine Gedankenspielchen. Marco, komme zu dir zurück. Jetzt ist es ja so praktisch, dass Satireparteien auf der einen Seite immer mehr Erfolge haben und dass auch die Partei unter NichtwählerInnen, das wurde im Chat vorhin schon einmal angesprochen, wahnsinnig hohe Zustimmungswerte hat bei jungen WählerInnen, aber auch einfach zunehmend in der gesamten Bevölkerung. Es gibt aber natürlich auch immer wieder kritische Stimmen. Zum Beispiel sowas wie, dass das Wahlprogramm 2017 nicht nur nicht witzig ist, was vielleicht Geschmackssache ist, sondern eben auch einfach sexistische Witze beinhaltet und so weiter. Es gibt diese Kritik, dass die Partei im Prinzip vor allen Dingen eine Sache ist von Menschen, die sich eben lachen können über die leisten können, über die Verhältnisse zu lachen, irgendwie von so, ja, weißen, älteren Akademikerschichten. Warum glaubst du, lässt sich das ändern? Und wie verhältst du dich zu solchen Problemen? Bist du jetzt der Heilsbringer in dieser Partei?
Kann ich kurz mal unterbrechen? Weil ich hab da heute das 2017er Programm gelesen. Parteimitglieder, wenn ihr da seid, das muss besser. Das ist so erbärmlich schlecht. Also ich stelle mir vor, da war irgendwelche so basisdemokratische Parteitage und der Sonnenborn, der meistens eigentlich ziemlich lustig ist, sitzt da gequält, weil irgendwann mal muss man die anderen ranlassen. Und es ist ein Witz drin, da schämt man sich in Grund und Boden. Also zum Beispiel, also und es ist so wirklich so, also fast so ein Abigail-Komitee oder so, ne? Bierpreisbremse jetzt, ne? Oder Milfgeld statt Kugelrente. Really? Und dann Lohngerechtigkeit, um die fruchtlose Debatte zum Gender Pay Gap in Führungsriegen zu beenden, werden Managergehälter zukünftig an die BH-Größe gekoppelt. Also, oh, fucking hell. Also wirklich, das ist nur so weißer, abiturienter, privilegierter, Besserwisser, Klugscheißer. Ich könnte kotzen. Die Partei, ihr muss da besser, wirklich.
Ein kurzer Einwurf, bevor wir dann zu dir kommen, auch Marco, damit du es endlich alles ausräumen kannst. Steve, ich finde, es erinnert mich, und das ist jetzt eine traurige Referenz, ein bisschen an die Mackerrunde nach dem 9. Bier, die dann vom SPD-Wahlkampfstand im Ortsverein übrig bleibt, nachdem man wieder nur 8% geholt hat. Und also weil ich so eine Runde mal erlebt habe, weiß ich, ist irgendwie ungeil. So. Marco, wie wirst du das verändern? Und bist du der richtige Typ, um das zu verändern?
Sich zeigen. Ja, also erstmal bin ich, glaube ich, ein bisschen demütig. Ne? Also auch wenn ich da einiges sehe, was ich gerne anders hätte, was ich glaube auch anders werden müsste, bin ich erstmal demütig und bin neu und finde jetzt nicht, dass ich jetzt hier derjenige sein darf, sein kann, der alles umstößt. Und trotzdem, ja, weiß die Partei, glaube ich, natürlich auch, wen sie sich da jetzt ans Bein bindet. Ne? Also das wird natürlich auch, also ich bleib ja trotzdem der ich immer war. Und ich habe mich nie gescheut, meine Position auch innerhalb einer Partei, früher in der SPD, deutlich zu machen. Und natürlich möchte ich auch Aussagen, aber ich kann mich da zum Beispiel, also ich hatte eine Aussage im Dortmunder Wahlkampf, also jetzt Kommunalwahlkampf NRW, war Armut verbieten. Natürlich kann man Armut jetzt nicht verbieten, da kann man wieder sagen, oh, das ist ja irgendwie Satire, aber ich fand das komplett richtig, weil da steckt natürlich dann Energie hinter. Da geht es darum, dass man in so einem reichen Land, wo 10% über 60% des Vermögens haben und die Hälfte besitzt nicht mal 1% des Vermögens, dass man sagt, in so einem reichen Land brauchen wir keine Armut und das verbieten wir jetzt. Und dann überspitzen wir das. Genauso vielleicht auch sogar Reichtum vergesellschaften oder Reichtum ab einer bestimmten Größe zu verbieten. Das sind aber Positionen, auch die auch schon bei Sonneborn und anderen anklangen. Da kann ich mich super mit anfreunden. Und die müssen vielleicht häufiger und in größerer Zahl kommen. Ja, und ich glaube schon, dass man dann auch Wahlprogramme braucht, wo mehr drinsteht, als das bisher war und auch anderes drinsteht. Aber dann sozusagen, ja, da muss man sich damit auseinandersetzen. Ich finde das spannend, weil man trotzdem dann auch mal einen guten Spruch bringen kann, weil man es trotzdem zuspitzen kann, weil man es auch überhöhen kann und überziehen kann, finde ich. Aber letztendlich müssen ein paar Grundgedanken da rein. Und vor allen Dingen, ich denke, sowas wie Leitplanken, das ist ganz wichtig. Und trotzdem nochmal den Blick zu den anderen. Weil man kann natürlich die Partei gerne fertig machen, aber der Blick zu den anderen, was nicht geht, und das machen die anderen, sie versprechen Sachen im Wahlkampf, die sie niemals halten werden, niemals halten werden. Ich war bei Koalitionsgesprächen dabei, da fallen die Sachen, die Basis gerne hätte und die man dann reingebracht hat, als erstes hinten rüber. Und da habe ich keinen Bock mehr drum. Es gibt ja nicht nur Satire bei Social Media und sonst was, die darauf hingewiesen haben. Ne? Wenn es zum Wahlkampf geht, dann wird die Glocke der SPD geläutet. Oh, jetzt sind wir mal wieder links. Und spätestens am Wahltag ist das dann vergessen und in den Koalitionsverhandlungen werden die Sachen abserviert. Und deswegen geht man ja so gerne mit der Union zusammen. Dann braucht man nämlich die ganzen missliebigen Forderungen, die die SPD-Basis und die Leute vor Ort haben, nicht mehr haben und kann sich dann hinter der CDU verstecken. Dann habe ich lieber einen blöden Spruch. Das ist ein bisschen ehrlicher als das, was in der Politik läuft. Aber natürlich, da wäre eine Angleichung oder eine andere Herangehensweise, finde ich, besser, ohne dass man den Spott und die Satire verliert. Das fände ich jetzt sehr gut. Aber das ist nur meine Meinung und ich bin jetzt eins von 52.000 Mitgliedern. Also da werden wir sehen. Aber natürlich, ich bin da gern bereit und auch, ich habe ja meine Forderung, ich habe meinen Katalog, ich habe auch mein Wahlprogramm im Prinzip. Das Schöne ist, dass ich anscheinend so machen kann, das werden wir natürlich sehen, aber dass sie mich anscheinend lassen. Und damit gibt es natürlich auch Positionen, klar.
Da muss man sich dann fragen, aber weil, also tatsächlich von den mehr als 50.000 Mitgliedern hat die Partei auch selbst, also selbstkritisch kürzlich gesagt, da sind 80% davon sind Männer. Ne? Und das ist so dieses Ding, Satire wird oft also etwas Männliches oft wahrgenommen, Humor zu instrumentalisieren, das ist oft so eine männliche Art Gehabe sozusagen, wo Frauen es auch viel, viel schwieriger haben, ne? So auch in Comedy. Und einerseits, na, ist Comedy uns so wichtig geworden. Also man guckt in die Vereinigten Staaten und John Oliver liefert mittlerweile viel mehr politische Inhalte als die ganzen Nachrichtensendungen. Jetzt hat der Böhmermann das jetzt angefangen. Jetzt, ich habe diese zwei Folgen, die er bisher gemacht hat. Letzte zu Volkswagens Sklavenarbeit gestern, heute und in der Zukunft. Das war schon, das ging richtig hart dran. Das sind Dinge, die sonst nicht ins öffentlich-rechtliche Fernsehen kommen und sonst bei den Privaten überhaupt nicht zu erwarten sind. Also Comedy hat so viel Potenzial, aber es sind fast immer männliche Vertreter, es fühlt sich wie so ein männliches Dings. Es wird super geteilt. Also da gibt es Sonnenborn-Reden, da kommen 1 Million Leute, haben sie gesehen im Internet. Also wir würden uns freuen, ihr könnt uns direkt teilen übrigens. Aber natürlich, da hat man mit Humor, da erreicht man sehr viele Menschen. Aber ist da nicht diese Gefahr, dass es nur so eine bestimmte Schicht ist? Und wie kommt man dazu, andere zu gewinnen? Weil ich kenne viele Leute, also besonders na, die Arbeiterklasse, die überhaupt sich so mittlerweile so nicht vertreten fühlt in der Politik. Da gibt es viele, die mit manchen Dingen anfangen können, aber viele Leute, so Satire, das kommt ihnen, ja, das ist was für die reichen Abiturienten. Und wie gewinnt man, wie gehst du dann zu Menschen außerhalb von dieser Blase, wie kannst du die dann auch erreichen?
Ja, also erstmal, ich sehe das auch so, dass auf jeden Fall ich das sehr viel besser finden würde oder dass es auch so sein muss, dass die Partei mehr Frauen anspricht, generell auch mitnimmt. Da gibt's Ansätze, also in Dortmund war die OB-Kandidatin eine junge Frau. In Berlin, glaube ich, sind die beiden Vorsitzenden Frauen. Aber das reicht natürlich nicht, das muss flächendeckend so sein, da muss auch mehr Förderung stattfinden. Deswegen gab es ja mal so einen Stopp, Eintrittsstopp, da haben sich natürlich viele darüber aufgeregt, für Männer. Also da durften nur mit neue Mitglieder werden, die Frauen sind.
Das gilt nicht für dich dann, oder wie?
Ja, das gibt's ja nicht mehr. Also in der okay. Zeit hätte ich auch nicht eintreten dürfen. Das war, glaube ich, 2 oder 3 Monate. Das war irgendwann im Frühjahr, Sommer. Also es gibt schon Ansätze, um das zu verändern, aber du hast sprichst natürlich so einen wunden Punkt an und nicht nur was das Geschlecht angeht, sondern auch, dass es sehr stark ja so akademisiert ist. Ich glaube schon, dass man mit Satire eine größere Gruppe anspricht und gerade auch Leute anspricht, die sonst vielleicht eben für Politik schon verloren sind. Aber generell hat Politik mittlerweile ein Problem, dass es sehr akademisiert ist, vor allen Dingen in der Profipolitik. Da brauchen wir auch nicht die Parteien, um das aufzuzeigen, weil im Bundestag beispielsweise haben wir mittlerweile, ich weise da immer wieder drauf hin, wir haben über 80% Akademiker. Und zwar in allen Parteien ist das fast durchsetzt. Auch in der SPD, die eigentlich ja mal die Partei der Arbeiter und Arbeiterinnen war. Als ich reinkam in den Bundestag, war das schon fast so, aber da waren noch die Eltern, Geschwister oder sonst was, also familiäre Umfeld kam dann vielleicht nochmal so aus so einem normalen Bereich. Ich bin jetzt schon mittlerweile ein Unikat, weil meine Mutter Krankenschwester war und dann MTA und mein Vater Krankenpfleger, mein Bruder Erzieher. Das ist schon völlig ungewöhnlich. Also es ist alles total akademisiert und deswegen fühlen sich auch so viele nicht mehr angesprochen. Und deswegen würde ich natürlich sehr gern, dass die Partei das schafft, genau auch solche Leute anzusprechen, die sich eben nicht mehr repräsentiert fühlen, weil sie sozusagen auch nicht mehr vertreten werden. Das hat natürlich was mit der Politik und der Ausrichtung zu tun, aber natürlich auch mit der Repräsentation zu tun. Also deswegen hatte ich auch schon vorgeschlagen, also nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufzustellen, was zwar eine gute Idee ist, um diesen Sachverstand in den Bundestag zu bringen, aber eben dann auch die Busfahrerinnen und den Krankenpfleger und so weiter, weil ich glaube, das brauchen wir in der Politik und dann fühlen sich die Leute auch mal anders repräsentiert. Das würde ich mir wünschen.
Da hatte Sabrina vorhin gefragt, auch was kann die Partei für linke Politik bewirken, was linke Politik momentan aus sich heraus nicht schafft. Da hast du damit, würde ich sagen, schon einen Teil der Antwort auf jeden Fall gegeben. Andere Menschen repräsentieren und Menschen, eine politische Stimme von Menschen vertreten, die gerade entweder nicht mehr wählen, noch nicht wählen dürfen, die jedenfalls gerade nicht als ja machtpolitisch interessante Player in diesem politischen System wahrgenommen werden und dementsprechend in Sachen ihrer Bedürfnisse auch wenig Lobby erfahren und vor allen Dingen ja eigentlich praktisch keine Abgeordneten im Parlament haben, an die sie appellieren können. Gibt es sonst noch Dinge, wo du denkst, okay, da ist Potenzial bei der Partei, die linke Politik zu machen, die gerade
fehlt? Ja, vielleicht auch radikalere Forderungen zu stellen. Weil ich habe das Gefühl, es konzentriert sich alles auf diese extreme Mitte, so wie ich sie nenne, weil man nicht mehr in die Spielregeln geht. Man geht nicht mehr in die Grundstruktur. Das darf man nicht in Frage stellen. Und wenn die Grünen das mal gemacht haben, dann sind sie die Verbotspartei und dann machen sie das nie wieder und trauen sich überhaupt nichts mehr. Dann wird überhaupt nichts mehr in Frage gestellt. Und mal in die Frage zu stellen, brauchen wir denn Inlandsflüge? Ist das denn so notwendig? Zum Beispiel, nee, traut sich keiner. Müssen wir nicht 2038 aus der Kohle raus? Ups, ja, wollen wir nicht mehr fordern 2025? Ne? Nee, das ist zu radikal, das geht nicht. Das könnte aber die Partei tun. Und damit wird sozusagen vielleicht auch mal Bewusstsein geschaffen, dass wir ganz andere Sachen machen können und dass wir nicht nur an Symptomen rumdoktern, sondern vielleicht einfach mal auch an das System, an die Spielregeln. Und das halte ich übrigens für links. Es ist nur verloren gegangen, weil sogenannte linke, vor allen Dingen Mitte-linke Parteien das nicht mehr fordern, sondern eigentlich werden immer, ja, ein bisschen sozialer, ein paar Euro mehr, vielleicht mal 50 Cent mehr beim Mindestlohn. Ja, wir müssen ja auch an die Gruppe noch denken, aber mal richtig zu sagen, ey Leute, was ist das für eine absurde Politik? Ne, es kommt Corona und wir müssen gucken, was wir machen. Und was machen wir? Wir geben 9 Milliarden an Lufthansa, die ihre Steuern in Malta bezahlen, ne, die trotzdem ihre Leute entlassen. Und wo wir auf der anderen Seite das Geld fehlt. Wir geben 8 Milliarden mehr in 2-3 Jahren fürs Militär, mehr fürs Militär aus. Das stellt keiner in Frage, ne, sozusagen. Auch die SPD nicht und sonst wen nicht. Und das kann nicht wahr sein. Und das mal radikal aufzubrechen und zu sagen, nee, wofür brauchen wir das denn noch? Wie viel Militär brauchen wir überhaupt noch in diesem Land? Brauchen wir das alles? Brauchen wir jetzt nicht irgendwie Schutz sozusagen bei der Pandemie und dann Schutz beim Klima? Und kann uns das nicht auch was kosten? Wer muss das geben? Ne, wer muss das geben? Die Milliardäre in Deutschland, die haben, waren Kriegsgewinner, wenn man so will. Die haben die Pandemie genutzt, um ihr Vermögen nochmal zu vergrößern. Das kann man gut ablesen, wer bei der Pandemie gewinnt und wer verliert. Und da redet keiner drüber. Ja, dann gibt's ein paar Hilfen auch für Selbstständige und für Kreative und so weiter. Nee, es muss mal Geld von denen genommen werden, die hier die Kriegsgewinner sind. Wir haben die drittmeisten Milliardäre im Land. Mehr als die Russen, wo wir immer über die Autokraten und Oligarchen sprechen und so weiter. Darüber redet keiner. Oder nur in Ansätzen mal die Linken. Und das mal so richtig radikal querzubürsten, das halte ich für links und das kann die Partei leisten.
Also ich hätte da direkt auch ein paar Vorschläge. Eine gute, ich glaube, die ist schon bei der Partei Existenzmaximum. Ne? Also genau. Vermögenssteuer 100%, ab ein paar Millionen, also mehr braucht kein Mensch, der Rest ist nur Macht, dass andere Leute dich noch reicher werden lassen, wenn diese so psychopathischen Entwicklung. Also ja, 100% auch Erbschaftssteuer ab 1-2 Millionen kaum, das reicht. Das reicht.
Ja, oder zum Beispiel glücklich. Martin Sonneborn hat gesagt, ne, wofür braucht man denn mehr Wohnungen? Beispielsweise. Oder was
ja,
auch
ein Wohnung pro Person,
ist,
ja.
Ist das Grundeinkommen, da tun sich ja auch alle schwer mit.
Scherzhaft ja, eine gesagt, gute Debatte letzte Woche drüber.
Ja, aber scherzhaft gesagt, sagt der Sonneborn, sagt ja, Marco und ich, also er jetzt in dem Fall er und ich, testen das ja schon seit langem, dieses Grundeinkommen. Wir können keinen Nachteil entdecken. Ne? Wir kriegen
also,
auch
so ich würde vielleicht anders vorschlagen, dass wenn 9 Milliarden in die Lufthansa fließen, dann dafür gehört die Lufthansa wieder uns und wir werden dann ausbezahlt. Wir kriegen die Dividende. Also wenn BMW, die Autohilfe, die ganzen Zuhilfe, die Autoindustrie wie immer bekommt, dann sollen wir im Gegenzug ein Eigentum am BMW haben und das wird uns allen dann direkt ausbezahlt. Das wäre vielleicht auch ein schöner Anfang für Bedingungs- und Grundeinkommen.
Genau das ist es. Wir haben eben nicht die freie Marktwirtschaft, die so ist, weil sie ist nicht frei, weil die Großen werden gerettet, sie werden gepimpert, sie kriegen die Steuervergünstigungen, sie kriegen sonst die Vergünstigungen und die anderen gehen kaputt. Die anderen gehen kaputt, die Kleinen gehen kaputt, eine Pommesbude muss ein Entsorgungskonzept machen, das hat sich gewaschen, das ist kompliziert. Atomkraftwerk musste sich um seine Entsorgung, obwohl es der dreckigste, gefährlichste Müll ist, den es gibt, niemals Sorgen machen, weil das wird ja hinter der Staat tragen und der Steuerzahler. Das ist keine freie Marktwirtschaft und sozial ist sie sowieso nicht. Ne? Also das ist doch alles ein Märchen und Märchen sozusagen zu enttarnen und zu entzaubern, das halte ich für links und das kann die Partei leisten und tut sie vielleicht am ehesten. Und also, trotzdem auf eine andere Art und Weise. Das machen die Linken zum Teil auch, aber sie machen es so ein bisschen mit dem Blick nach gestern. Und man muss es mit dem Blick nach vorne tun. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und die Leute mitnehmen dabei. Und das geht vielleicht, indem man es überzieht und indem man es auch mit dem Lachen beibringt und nicht so ernst, wie ich das jetzt mache.
Naja, aber ich scheint, du kommst auf einen wichtigen Punkt, weil eigentlich es geht um, was ist eigentlich die Wahrheit? Ne? Und es sind so viele Leute da draußen, wenn du sagst, wir werden alle verarscht, die stimmen dir sofort zu. Also über dem ganzen politischen Spektrum. Es ist tatsächlich, wenn man guckt, wie viel Geld in die Öffentlichkeitsarbeit fließt und wie viel Journalisten eigentlich indirekt auch Lakaien diese Fake-Narrative sind. Und das ist nicht nur die Rechten, ist nicht nur Trump. Wir werden täglich angelogen. Ne? Institut Neue Soziale Moderne oder wie auch immer, die sind nur da, um Lügen zu verbreiten, um mit eigenen politischen Interessen da durchzusetzen. Und das scheint mir, der Kern des aufrichtigen Aufstands ist, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, was ihr uns erzählt. Und wir sehen mittlerweile die Leute, die ganzen scheiß Querdenker und so, dass mittlerweile man ist so gewohnt, dass man angelogen wird, dass man überall Lügen da vermutet, also dass Bill Gates Adrenalin von Kindern sich einspritzt und so. Die erfinden sich fast neue Lügen, aber die echte Verschwörung, das war die erste Folge von Böhmermann bei seiner neuen Sendung, die echte Verschwörung ist die Verschwörung des Kapitals und der Ungleichheit gegen die große Masse, die immer die Kapitalisten noch reicher werden machen wollen. Und das scheint mir, dieses Problem vom Wissen, was ist echt die Wahrheit, ist zentral, weil wir sehen, ob es bei der Partei ist oder bei den jungen Menschen, die bei Sanders oder Kolm sich engagierten, das sind oft die Leute, die vielleicht vor einer Generation, denen hätte es vielleicht gut gegangen. Das waren oft, die konnten studieren oder so weiter und die hätten vielleicht im öffentlichen Sektor oder so einen guten Job erwarten können. Mittlerweile, die zahlen so 40% oder plus ihres Einkommens für die Miete und deren Aussichten sind beschissen. Also das ist ein bisschen die Frage, was ist das revolutionäre Subjekt, wenn man so klassisch betrachten will. Ja, früher, das Proletariat war sichtlich. Eine Zeit lang dachte man, ja, die Befreiungsbewegung in der dritten Welt, ist es wirklich das junge Akademiker oder ist es nur, dass wir vermitteln müssen, wie können die so vielen, die so die Fresse voll haben davon, dass wir angelogen werden, dass wir Wege finden müssen, um tatsächlich die Wahrheit durch diese ganzen Lügen brechen lassen, ob mit Terror oder mit anderen Mitteln. Weil du hast dich bei so vielen anderen Projekten engagiert. Wir waren zusammen bei Aufstehen. da kann man auch noch vielleicht drüber reden. Und bei Aufstehen, da waren auf einmal sehr, sehr viele Leute aus der Arbeiterklasse. Ich weiß noch, unsere Veranstaltung in Essen, na, und da waren die ganzen Jungs da, die so mit einem Harley-Davidson-T-Shirt oder so, aber richtig so alte Schule Ruhrpott, die findest du nicht bei der SPD, da findest du nur Akademiker. Und ich merke diese Durst, dass es endlich mal eine Hoffnung gäbe, die war so stark. Nur, wie können wir diese Leute mobilisieren? Wie können wir sie zu einer politischen Macht zusammenführen, wo sie sich endlich selbst vertreten fühlen?
Ja, das ist ein bisschen die Kardinalfrage.
Ja.
Ich glaube, das ist die, die viele unterschätzen, aber das ist die wichtige Frage. Ich habe ja schon gesagt, wie der Bundestag sich zusammensetzt und repräsentiert wird. Und wenn du dann reingehst in die Städte, aber wahrscheinlich auch in den Landkreisen zum Teil, aber jetzt nehmen wir mal die Städte, wenn du dann reingehst, dann gibt es Wahlkreise, Bezirke, Stadtteile, da gehen nur noch 20-25% wählen. Das heißt, sie haben sich schon völlig abgewandt. Die sehen nirgendwo die Alternative. Die wählen auch nicht AfD, ne? Die sehen gar keine Alternative für mich. Und das sind ja auch die, die zu mir am Stand gekommen sind und früher schon, es ist egal, wen wir wählen. Wir werden eh verarscht und es ist egal, wie die Konstellation ist und welche Koalition ist. Und natürlich habe ich immer widersprochen, aber ich muss denen leider immer mehr Recht geben. Das heißt, aus dem Gefühl heraus sagen die zumindest was nicht falsch ist. Und die zu erreichen, das wird super schwierig sein. Weil es gibt andere Stadtteile und deswegen sind die Wahlen so verfälscht. Da wählen 80%. Die bräuchten das eigentlich nicht. Die in dem Stadtteil, wo nur 20%, die bräuchten das. Und dann kommt eine Mischung bei den Kommunalwahlen von 50-60% zustande, was dann noch so einigermaßen aussieht. Aber auch das ist ehrlich gesagt, muss man sich da schämen. Darüber wird aber nicht geredet. Da gibt's einen Bürgermeister, der im zweiten Wahlgang waren nur noch 30%, die wählen gegangen sind. Das heißt, der hat eigentlich nur 15,5% gehabt von denen, die wählen durften. Und der sieht sich dann als großer Sieger und als Repräsentant, als Oberbürgermeister. Das ist eigentlich total eine Schande. Ich finde, auch da müsste sich das System ändern. Ich habe ja mal ketzerisch gesagt, eine Forderung, die ich jetzt vielleicht stellen kann, beim Bundestag oder bei den Landtagen müssen die Sitze frei bleiben von denen, die nicht gewählt haben. Das heißt, wenn nur 60% Wahlbeteiligung ist, dann werden auch nur 60% der Sitze besetzt. Und das andere wird mit Losverfahren ausgekungelt. Also ich denke, da müssen wir andere Wege gehen. Aber die Leute zu erreichen, ich glaube, es geht nur, indem man von diesen Leuten auch Leute mitnimmt in Bürgerinnenversammlungen und dann vielleicht auch wirklich aufstellt und auch in der Politik. Nur wenn sie sich selber wieder sehen und repräsentiert werden, hat man eine Chance. Das schafft man nicht akademisch mit tollen Papieren, auch nicht mit Wahlprogrammen, mit klugen Sprüchen. Das wird man nur schaffen. Ja, die Wahrheit sagen ist auf jeden Fall wichtig. Sich für die einsetzen ist auch wichtig. Aber auch das wird vielleicht gar nicht reichen, sondern man muss die Leute von denen selbst haben, die mitmachen.
Ich glaube, da sprichst du was wahnsinnig Wichtiges an, jetzt gerade auch in Bezug auf diese Querdenken-Proteste und so weiter. Da ist das Kernproblem, also da sehen wir ja Menschen, die häufig halt vielfach auch einfach betroffen sind von den Ungerechtigkeiten dieses Systems und sich jetzt natürlich in eine völlig falsche Richtung bewegen, die auch nicht akzeptabel ist. Aber das ist das Ergebnis davon, dass Menschen jahrzehntelang von der Politik immer wieder enttäuscht wurden und praktisch in jeder Krise von Neuem erzählt bekommen haben: Keine Sorge, wir richten das. Im Zweifel, wenn die Politik dann schon versagt hatte, der Markt wird es richten oder wer auch immer. Und dann eigentlich immer einfach feststellen mussten, wir sind hier nicht repräsentiert. Was wir hier machen, ist eigentlich völlig egal. Und ob unsere Existenz auf dem Spiel steht, das wird eben nicht so verhandelt wie die Existenz eines großen Konzerns. Und ich glaube, ein wesentlicher Schritt dazu ist eben, eine Ehrlichkeit mitzubringen. Auch tatsächlich mit einer wirklichen Wut über diese Verhältnisse zu sprechen. Also wenn ich irgendwie einen Olaf Scholz sehe, um ihn mal wieder zu erwähnen, der dann irgendwie über Ungerechtigkeit in diesem Land spricht und dabei wirklich keine Miene verzieht, dann, sorry, aber dann braucht man sich doch nicht wundern, wenn davon wirklich niemand sich abgeholt fühlt. Und es ist vielleicht auch einfach gut so, aber dass Menschen mit Wut und vielleicht auch mit Hoffnung dann, aber auf jeden Fall irgendwie mit Wille über Politik sprechen, so das erlebt man im Profi-Politikbetrieb, wie du das bezeichnest, eigentlich nicht mehr. Dass Menschen sich auch einfach trauen, hinzugehen zu den Leuten und da irgendwie Kontakt suchen und fragen und versuchen, irgendwie Kontakt aufzubauen und gerade die NichtwählerInnen-Schichten wieder zu mobilisieren. So, das gibt's eben auch nicht. Und ich glaube, da kann vielleicht die Partei Da können Menschen, die es anders machen wollen im Parlament, also sei das du, aber seien es eben auch andere, die jetzt irgendwie auf alternativen Wegen für sich oder in kleinen Gruppen kandidieren, da können die was ändern und dann sicherlich gehört auch dazu wieder Bewegung an Bord holen, weil Bewegungen eben die sind, die häufig vor Ort sind und wo Leute sich Tag für Tag mit 150% wortwörtlich den Arsch aufreißen, um irgendwie Bewegung in diesen Laden zu bekommen. Und insofern, Marco, angenommen, du müsstest dich jetzt mit einem Wahlslogan an all die Leute richten, die das hier hören und die vielleicht noch so denken, ah ja, ganz okayer Typ bislang, aber weiß ich jetzt auch nicht. Was wäre das? Und zweitens, was sollen Menschen machen, die dich unterstützen wollen, die abseits von Dortmund wohnen und jetzt noch nicht so richtig sich so sehr nach Dortmund hingezogen fühlen, dass sie dort für die nächsten Monate ihr Quartier aufschlagen wollen? Wie können die dich unterstützen und was können die machen? Also vielleicht deine Chance, jetzt einen Aufruf an alle da draußen zu starten und vor allen Dingen für Geld, Mittel, was auch immer zu werben.
Ja, vielleicht noch einmal, weil es das so wichtig ist, was du gesagt hast, das möchte ich nochmal bestärken. Ne? Die Bewegungen müssen angesprochen werden, Leute aus den Bewegungen, genauso von denen sozusagen, die jetzt eben noch nicht da sind. Ne? Das, was ich gerade gesagt habe, das muss ergänzt werden natürlich aus den Leuten aus der Bewegung. Und genau die Wahrheit sagen und Eingeständnisse. Ein Eingeständnis ist eben nicht, wenn ein Millionär Merz sagt, er gehört zur oberen Mittelschicht und wenn der immer noch sehr gut verdienende Olaf Scholz sagt, nee, er ist gar nicht reich. Natürlich, also für jemanden, der 2000 Euro verdient, der die Hälfte seines Gehaltes für Miete ausgibt, na, für den ist Olaf Scholz natürlich super reich. Ne? Und da muss man das auch mal eingestehen. Wir verdienen verdammt gut als Abgeordnete. Und erst recht, wenn ich dann noch Oberbürgermeister war, 1000 Nebenverdienste und so weiter habe, dann gehörst du zu den obersten 5-1%. Und das muss man mal eingestehen. Und vielen geht's eben nicht so gut. Damit müssen wir mal anfangen. Und deswegen müssen wir auch anfangen, Regeln aufzustellen im Bundestag. Zu begrenzen. Wir dürfen nichts daneben verdienen. Wir müssen transparenter sein. Wir müssen klar vorlegen, mit welchen Lobbyisten wir uns treffen. Wir dürfen solche Spenden nicht annehmen. Wir dürfen nicht wie Amtor irgendwelche Reisen unternehmen, Partys machen und dann auch sozusagen noch den Konzern dann bei seinem Parteifreund unterbringen. Das ist aber alles legal in Deutschland. Ich glaube, wenn wir damit anfangen würden, deswegen gibt's ja diesen Kodex und die Partei wird hoffentlich sein, die erste Partei, die diesen Kodex komplett als Partei übernimmt. Dann hat man einen Wahlslogan, dass man sozusagen ein bisschen ehrlicher ist, transparenter ist, eine saubere Politik macht. Mein Slogan ist deswegen sozusagen, dass es im Prinzip die Bevölkerung ist mein Chef, die bezahlt mich, die wählt mich. Und die hat ein Anrecht darauf, dass ich sauber bin und dass ich sozusagen nicht mich mit anderen gemein mache, die andere Interessen haben. Und das muss sozusagen die Grundlage sein. Was die Unterstützung angeht, im Prinzip, ich komme aus Dortmund, aber natürlich möchte ich überall Unterstützung haben. Ich habe eine eigene Seite, wo ich mich bewerbe. Die findet man, wenn man Marco Bülow eingibt. Hier gibt es eine normale Internetseite, aber ich habe auch eine Bewerbungsseite. Jede Unterschrift hilft, jeder, der mich da unterstützt, der vielleicht auch irgendwas kann, genau, und vielleicht auch andere anspricht, auch eine einfachere Sprache an die Menschen heranbringt. Ich kann da jede Unterstützung brauchen. Dafür kann ich nur werben, aber das Wichtigere ist sozusagen, vielleicht selber irgendwo aktiv zu werden. Das muss jetzt nicht bei mir sein und im Team, sondern gucken vor Ort. Da gibt es so viele, die Unterstützung brauchen, weil du hast es richtig gesagt, die Bewegungen sind wichtig und die dürfen jetzt nicht wegen Corona komplett einschlafen, eingestellt werden. Die haben es richtig schwierig, weil die Straße ist nun mal jetzt nicht so zu besetzen. Und die vernünftig sind und das sozusagen jetzt nicht zum Risikogebiet draußen erklären, die sind hinterher die Dummen und das darf nicht sein, ne, weil sie nicht mehr so richtig gehört werden. Also man muss weiter gehört werden, die sozialen Bewegungen, die Umweltbewegung, die Klimabewegung, das ist ganz zentral. Das wäre mein Aufruf.
Also Marco, es können sich vielleicht die Meinungen und Teilungen zur Partei, ich wünsche aber alle Genossinnen und Genossen der Partei alles Gute, aber du warst mir immer ganz groß im Herzen. Ich finde deine Einstellung toll. Ich wünsche dir allen Erfolg. Ich wünsche auch unrealistische Forderungen Ich habe kürzlich gesehen, also man kann direkt die Flugemissionen der Welt halbieren, indem man das 1% abschafft. Schaffen wir das 1% ab, wir senken das Wahlalter auf 0 Jahre, vielleicht eine Direktdemokratie, dass wenn dein Bundestagsabgeordneter nicht das macht, was du willst, dann direkt geht deine Stimme und dieses ganze Stimmgewicht kannst du auf einen anderen umlenken. Warum 5 Jahre warten müssen, dass du nochmal verarscht wirst von der SPD oder demnächst von den Grünen oder wer auch immer. Also da gibt es so viel, was noch zu ändern ist. Da war ein alter Anarchistenspruch, wer immer du wählst, da gewinnt die Regierung. Und wir merken, wir leben in einer Zeit, ist egal, was passiert in der Demokratie, dass der Status quo gewinnt, dass die Mächte eigentlich nicht bei den Parteien sind, sie sind nur die dienen davon. Und alles, was daran rüttelt, da bin ich sehr froh drüber. Und wenn es auch die Partei ist, meine Güte, dann ist es die Partei. Vielleicht komme ich noch dazu, aber da brauche ich noch ein bisschen. Da muss der echt arbeiten an diesem Parteiprogramm. Also komm, besser Witze schafft er schon. Und sonst Sexisten-Scheiße, komm, leck mich am Arsch. Entschuldigung. Ja,
Steve, willst du noch eine Bedingung festlegen? Steve, was wäre denn deine Bedingung, damit du eintrittst? Jetzt kannst du ja mal um alle Parteimitglieder werben an der Stelle.
Also, 50% Frauenanteil und bessere Witze. So, als Brite, das tut mir weh. Also Satirepartei, es muss einfach really, really, also sorry, Basisdemokratie bei Witze schreiben ist, da vielleicht gibt es eine Grenze. Ich weiß es nicht. Das ist gemein. aber so 1% abschaffe, 1%, ja, Guillotine. Ne, kann man. An diese Straßenlaterne kann auch ein Milliardär hängen. Das, sorry, okay. Mal, ich werde demnächst angeklagt. Aber Marco, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch. Du hast eine richtig positive Ausstrahlung. Du warst letztes Mal ein bisschen niedergeschlagen und bitter. Und ich glaube, das tut dir gut. Du strahlst
schon aus von der Partei. Das ist doch, vielleicht ist das ja schon mal ein Vorteil, glaube ich.
Jetzt werden hier
ja auch noch, als wir zu tun hatten. Und wir haben ja auch nicht immer nur lustige Diskussionen führen müssen. Ne?
Ja, genau. Wir haben einige, eines Tages machen wir auch die Analyse zu aufstehen, weil da war auch so viel Hoffnung damit verbunden. So viele Leute, die ganz außerhalb von Parteien waren. Ne? Genau. Und das ging ganz schief. Leider, da kommen gerade irgendwie Kommentare zu mir und Großbritannien und Humor und ja, Boris fucking Johnson, also egal. wenn die Sendung euch gefallen hat, bitte teilt es weiter. Wir haben komischerweise nicht die Millionen von der Institut Neue Solidarische Moderne. Wir haben nur euch. Ihr könnt uns auch Geld schicken, einfach direkt so oder einfach Kommentar schicken. Aber Geld ist auch sehr gut, weil wir haben tatsächlich technische Kosten. Wir machen das natürlich alles unentgeltlich, aber wir haben trotzdem Ausgaben, die bisher nicht so gut beglichen werden. Aber wenn du gerade kein Geld zur Verfügung hast oder irgendwie lieber ein Bier kaufen willst, auch gut, aber teilt das weiter. Sag es deinem Freund, wir wollen groß und stark werden, wie die Partei, wie sogar wie Marco Bülow. Also gib's weiter, wir freuen uns über jedem Share, Like und Hashtag Habseno, was ihr weißt, was zu tun ist. Like uns, abonnieren, dass ihr kriegt das Klingel und ja, eben, ja, mag TikToks raus oder so. Ja, das war's. Nächste Woche haben wir neue spannende Täter absehen. Marco Bülow, alles Gute für dich. Franzi, vielen Dank für die Begleitung nochmal und bis bald bei Habsehen.fm. Danke, tschüss. Ciao.